Danke dir. Das hat Johnny auch prima ausgedrückt, dass jeder was mitnehmen kann. Das ist die Hoffnung, ja. Ich bin sehr dankbar für 65 Jahre Leben. Habt ihr jetzt mitgekriegt? 40 davon in der Nachfolge und im Reich Gottes. Und ich bin immer noch sehr hungrig nach mehr. Und was für ein schönes Thema deshalb, in dieses neue Jahr zu starten und mit euch darüber nachzudenken und zu predigen über dein Reich komme. Wir sind ja im Vaterunser, zweiter Satz, dritte Predigt. Dein Reich komme. Ich will euch einfach mal fragen, wie sähe es eigentlich hier von eurer Perspektive aus, wenn in Bergedorf, in Hamburg, das Reich Gottes in seiner Fülle da wäre? Gebt mir mal Ideen. Wie sähe das aus? Wunderbar. Mit Tanz, jawohl. Bitte? Keine Wohnungslosen mehr. Genau. Reeperbahn abgeschafft. Was war das? Dafür gibt es andere Feste dann da. Auf der Seite. Niemand mehr arbeitslos. Der Pflegedienst würde arbeitslos werden, ja, genau. Ja, anständig bezahlt, genau. Keine Gefängnisse. Keine Ausgrenzung. Jawohl. Keine Überfälle. Amen. Ihr seht schon, das ist doch eine... Die Drogendealer finden keinen Abnehmer mehr. Ihr seht schon, was für eine wunderbare Perspektive das ist, was für eine wunderbare Vision, dass das Reich Gottes kommt. Wir beten es einfach so dahin, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber was da dahinter steckt, ist wirklich fantastisch, phänomenal, toll. Etwas, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen und dafür zu beten und es wirklich herbeizuwünschen. Denn es ist ja da, das Reich Gottes, aber nicht in seiner Fülle. Es ist angebrochen, aber da ist mehr, viel mehr. Und vielleicht werden wir es nie in der ganzen Fülle erleben, aber bestimmt noch viel, viel mehr, als wir es jetzt erleben. Sonst hätte Jesus nicht uns geboten zu beten, dein Reich komme. Denn die Erde soll erfüllt sein mit seinem Reich. Aber was sagt eigentlich dieser Begriff Reich Gottes im Kern aus? Doch nichts anderes, als dass Gott regiert. Dass er herrscht, dass die Regierung in seiner Hand liegt. Dass er das Sagen hat. Dass Gott regiert. Und das heißt natürlich auch, dass Menschen ihm gehorchen, ihm folgen, in der Nachfolge stehen. Es gerne tun, seinen Segen erleben und sagen, ja, das ist der Weg, den wir gehen wollen und hören, was willst du, Herr, dass ich tue und sich da hineinbegeben. Und wenn dem dann so ist, dann werden Menschen einfach berührt. Sie werden verändert. Verhältnisse ändern sich. Situationen ändern sich. Es bleibt nicht so, wie es war, wenn Gott wirklich regiert. Und ich möchte gerne drei Aspekte beleuchten des Reich Gottes. Erstens, das Reich Gottes hat ein umfassendes Heilungspotenzial. Und das passt doch prima zu unserer Gemeinde. Du erinnerst uns immer wieder dran, dass die Verheißung des Herrn war, dass Menschen heil werden bei uns. Und nehmen wir das doch mal ganz persönlich auf, was es heißt, wenn wir sagen, dein Reich komme persönlich für den einzelnen Menschen. Wenn Gottes Reich reinbricht, dann gibt es unter anderem leibliche Heilung. Vieles haben wir davon schon erlebt. Viele werden nicht geheilt bislang, aber Jesus hat geheilt und dein Reich komme heißt auch, dass Heilung ausgegossen wird am Leib. Aber auch seelische Heilung. Wie viele Menschen leiden nicht seelisch? Menschen, die auf der Flucht sind, 50 Millionen heutzutage, Heimat verloren und so weiter. Die ganzen Traumata, Missbrauchsfälle, so viele seelische Nöte und Traumata, die im Reich Gottes geheilt werden, die Gott verbinden will, salben will und heilen will. und auch sehr geistig, dass Gott uns Verständnis gibt dessen, was sein Weltbild ist, was er möchte, was seine Wege sind. Geistig heil werden, geistig richtig verstehen, was Gott mit dem Leben vorhat, warum er es uns gegeben hat. Das geschieht nur, wenn wir uns wirklich jeder Einzelne unter die Herrschaft Jesu stellen und wirklich sein Wort aufnehmen und beten, dass wir es verstehen und es umsetzen in unserem Leben. Was heißt denn, dein Reich komme, nicht nur für Individuen, sondern für Gemeinschaften? Wo Menschen zusammenleben, gibt es Konflikte. Das war unvermeidbar. Aber im Reich Gottes gibt es Vergebung, gibt es Wiederherstellung. Kommt es zum Frieden, werden Beziehungen wieder heil, wiederhergestellt. Und man geht nicht weiter in Konfliktsituationen. Im Reich Gottes finden Menschen zur Einheit, leben Frieden aus. Und der Frieden, der ist in diesen Tagen in so vielen Gegenden verloren gegangen, futsch. Frieden ist so ein kostbares Gut, aber den kann man nicht einfach so machen. Und viele der politischen Anstrengungen sind eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil die Herzen sich nicht ändern. Nur wenn Gott wirklich unsere Herzen verändert, dann ist richtiger Frieden, ist richtiges Miteinander, ist richtiges Vergeben möglich. Und daraus kommt dann gemeinsame Kraft, wenn wir in Einheit leben. Menschen, die in der Nachfolge stehen, sind treu. Und wer treu ist, auf den verlässt man sich. Treue schafft Verlässlichkeit auf den anderen. Es sind Kettenreaktionen des Guten. Wenn Gott herrscht, wenn Menschen sich sein Regieren hingeben. Was heißt, dein Reich komme für ganze Gesellschaften? Ich denke, da wird es Gerechtigkeit auf vielfältige Ebene geben. Ihr habt es angesprochen. Vieles, was ich gesagt habe, war eigentlich Ausdruck von Gerechtigkeit wieder. Bezieht sich auf Besitzverhältnisse. Im Augenblick liegen in den Händen von 6% der Weltbevölkerung 80% des Guthabens der Welt. Und wenn man das noch weiter sieht, dann geht die Kurve ganz, ganz steil nach oben. Kann doch nicht gerecht sein im Sinne Gottes. Nicht, dass jeder das Gleiche haben muss, aber eine viel gerechtere Verteilung ist wirklich in Gottes Sinn. Und nicht, dass Menschen in Armut leben. Minderheiten, auch angeklungen. Minderheiten wurden von der Mehrheitsbevölkerung respektiert, geehrt, geachtet. Und wenn wir an die Natur denken, in vielen Fällen wird die Natur ja wirklich ausgebeutet, um des Profites willen. Und die Bewahrung der Natur und nicht die rücksichtslose Ausbeutung, oft Zerstörung, würde dann in den Plänen berücksichtigt werden. Wir würden in einem eigentlich paradiesischen Erde leben. Ganze Volksgruppen würden ihr kreatives Potenzial entfalten und bereichern, ja, die Welt begeistern. Ich habe ein bisschen was davon mitgekriegt, als ich eine Kollegin mitgenommen habe nach Kabul, die als Dienst die Versöhnung von ethnischen Volksgruppen hat. Sie ist im Ruanda, im Genozid damals, von Herrn gebraucht worden, Workshops zu entwickeln. Sie wusste nicht, was tun. Sie ging hin und sagte, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und Schritt nach Schritt hat sich das entfaltet. Und da ist es ein toller Dienst entstanden. Und ich habe sie dafür nach Afghanistan mit eingeladen. Sie hat so viele Erfahrungen und man sah, dass Menschen, die wirklich Todfeinde waren, deren Familien sich gegenseitig umgebracht haben, leben in Versöhnung wieder, weil sie am Kreuz sich treffen und arbeiten zusammen. Und sie feiern dann, sie sagen gegen sich gegenseitig, was ist denn toll an deinem Stamm? Und sie sagen das über den anderen und dann wird gefeiert, dass Gott diese Vielfalt geschaffen hat. Und aus Feinden, die sich getötet haben vorher, wird eine Party, die miteinander feiern. Das ist wirklich Reich Gottes. Das ist wirklich das Wirken des Heiligen Geistes. Man kann richtig in Schwärmen und Träumen kommen, wenn man sich das ausmalt. Und ich denke, diese Vision sollten wir immer wieder vor uns halten, was Gott tun kann. Denn was Gott macht, das ist gut. Und das war von Anfang an so. 1. Mose 1,31, am Ende der Schöpfung, heißt es: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist die Handschrift Gottes. Er macht die Dinge gut. Ja, nicht nur gut, sehr gut, ausgezeichnet. Und dann, wir wissen es alle, geschah diese Katastrophe, unter der wir heute noch leiden. Der Sündenfall. Als Adam und Eva dem Flüstern der Schlange mehr gehört schenkten als dem Reden Gottes. Und genau das ist das Problem immer noch in unserer heutigen Welt. Menschen haben sich von Gott abgewandt, anderen Göttern zugewandt, sich ein anderes Weltbild aufgebaut. Sie haben andere Götter auf den Thron ihres Herzens gesetzt und meistens ganz unbewusst. Wer wusste das, bevor Christ wurde, schon, dass ein anderer Gott auf seinem Herzen sitzt als Jesus? Und sie haben ganz unterschiedliche Namen. Materialismus, Egoismus, Horoskope, Machtstreben, Gleichgültigkeit gegenüber geistigen Dingen. Heutzutage hört man viel von sexueller Vielfalt. Die Karriere, für manchen ist es ein Mantra, sein Ansehen, manche hängen am Sport mehr an als irgendwas anderem, Drogen. Und in vielen Teilen der Welt ist es regelrechte Hörigkeit konkreten Geistern und Göttern gegenüber. Und der wahre Gott ist aus dem Zentrum gerückt, wird nicht mehr beachtet. Er hat sogar in Frage gestellt, gibt es den überhaupt? Und so kommen wir zweitens neben dem riesigen Heilungspotenzial des Reiches Gottes auch zu dem riesigen Konfliktpotenzial. Denn es geht um nichts anderes als um die Herrschaft in dieser Welt. Welchem König folgen wir? Welcher Macht gegenüber sind wir loyal? Und wie entthronen wir diese antigöttlichen Kräfte und geben Jesus den Platz auf dem Thron? In unserem Herzen, in unseren Gemeinschaften, ja in unserer Gesellschaft. Wenn wir diese Frage in Bezug auf unser eigenes Leben stellen oder in Bezug auf die Gesellschaft um uns herum oder gar in Bezug auf unerreichte Völker, dann sind wir mittendrin in der geistlichen Kampfführung. Es geht um den Kampf, wer auf dem Thron sitzt, wem gegenüber wir loyal sind. Wenn wir als Herrn betrachten, dem wir folgen, gehorchen. Jesus hat die Finsternis, die sich in so vielfältiger Weise äußert, entmachtet. Ja, bloßgestellt. Denken wir nur mal an sein Leben, als er noch da war auf Erden. Er deckte falsche Einstellungen auf. Ja, falsches Verständnis sogar der Schrift hat er den Schriftgelehrten aufgedeckt. So ist das nicht, wie er das interpretiert. Wie sehr brauchen wir den Heiligen Geist und die Sensibilität, dass wir es richtig verstehen, dass er uns lehrt, was die Schrift sagt. Jesus zeigte, wie sehr unser Herz an Geld gebunden sein kann. Erinnert euch an den jungen Mann, den Reichen, der kam und sagte: Wie komme ich ins ewige Leben? Und alles hatte er erfüllt, jedes Gebot. Und am Ende sagt Jesus: Dann geh hin, verkauf dein Geld, gib es den Armen, dann ist es getan. Und er konnte es nicht. Er war gebunden ans Geld. Und andererseits sehen wir auch, dass Jesus wirklich total befreien kann von der Habgier. Denkt nur an den Zachäus. Jesus lud sich selbst in sein Haus ein. Und der Zachäus, der war so begeistert, so angerührt von Jesu Gegenwart, dass er sagte: Ach, die Hälfte meines Besitzes, das gebe ich jetzt den Armen. Und die ich betrogen habe, und das waren bestimmt viele, den gebe ich es vierfach zurück. Was für ein Effekt auf das Herz, auf die Einstellung, auf das Tun eines ganz habgierigen Menschen, der als Zöllner fungierte. Jesus verändert Und nur wenn das passiert, wächst Reich Gottes. Er setzt die Menschen von Dämonen frei. Er zeigt die Lieblosigkeit und Vorurteile auf. Ich denke, wir sagen auch viele damit rum. Überlegt nun mal, wie selbstverständlich Jesus es zuließ, dass die Prostituierte kam und ihn die Füße wusch. Und die Gedanken der Schriftgelehrten, was macht der, da weiß er denn nicht, wer das für eine Frau ist. Hätte auch eine Drogenabhängige sein können, ein Taschendieb, was auch immer. Jesus begegnet ihnen ohne Vorurteile und die Herzen änderten sich. Er stellte gesetzliches Denken in Frage. Seine Jünger waren hungrig und haben Ähren gegessen am Sonntag, am Sabbat. Durfte man eigentlich nicht. Aber er stellt in Frage, wofür der Sabbat eigentlich da ist. Und erinnert er auch an David. Sprach sich für Gerechtigkeit aus. Die hartnäckige Witwe, die ließ nicht locker, bis ihr Recht gesprochen war. Jesus entmachtete alle anti- und ungöttlichen Kräfte am Kreuz. Und letztlich trifft das auch auf Kräfte zu, die ganze Regionen beherrschen. Ich habe neulich von einer Situation gelesen in Kanada, wo in einer Region, ich glaube es war ein Reservat, ständig Selbstmorde stattgefunden haben. Hauptsächlich unter Jugendlichen. Gab viel Alkoholismus auch, aber immer wieder Selbstmorde. Kein soziales Programm hat geholfen, dem Gehalt zu gebieten. Bis jemand sagt, das müssen wir geistlich angehen. Und wirklich Gemeinden organisiert hat, lange vorbereitet hat, gelehrt hat drüber. Und dann schließlich hinging und in einer geistlichen Kampfführung diese Mächte gebunden und aus dieser Region verbannt hat, im Namen Jesu. Und die Selbstmorde hörten auf. Das ist die Macht Jesu. Das ist der Sieg, in dem wir leben sollen. Nicht nur in unserem eigenen persönlichen Leben, von da geht's aus, aber dann eben auch übergeordnet, wenn wir solchen Situationen begegnen. In diesem Sieg sollen wir leben und ihn auch in die Gesellschaft tragen und uns für seine Werte einsetzen. Ganz konkret fängt es einfach hier im Alltag an. Muss gar nicht so etwas Sensationelles sein. Freundlich sein. Freigebig. Hilfsbereit. Das versprüht die Liebe Gottes. Das sind Reich Gottes Zeichen, die wir tagtäglich in unserem Umfeld ausüben können. Und es ist einfach ein Privileg, dass wir als Botschafter Gottes, Jesu, des Reiches Gottes unterwegs sein können. Ganz normal im Leben, aber hingegeben Jesus und aus ihm heraus seine Freundlichkeit, seine Liebe ausstrahlend. Manchmal öffnet er Türen für ein Gebet oder für ein Wort für Menschen und dann tut sich ja wirklich der Himmel auf, wenn die Menschen sagen, oh, das trifft mich, woher weißt du das? Ihr habt solche Erfahrungen selbst gemacht, wenn Gott Menschen anspricht. Reich Gottes breitet sich überall da aus, wo wir Gott gehorchen und in seinem Geist leben. Den Nöten von Menschen begegnen, Flüchtlinge betreuen, das wird für uns ein aktuelles Thema werden, einkaufen für ältere Menschen, Jugendlichen ein verständlicher Freund sein, aber auch für die großen Wunder Glauben haben und beten. Und aus all dem folgt auch, dass drittens das Reich Gottes größer ist als Gemeinde und manchmal ganz anders, als wir denken. Nehmt nur das Beispiel der Arbeiter im Weinberg. Jesus hat ja da erzählt, wie der Menschen gesammelt hat, in seinem Weinberg über den Tag hinweg zu arbeiten. Und am Abend gibt er jedem das Gleiche. Ob sie nun den ganzen Tag gearbeitet haben oder nur eine Stunde da waren. Und es geht uns eigentlich gegen den Strich, gegen unser menschliches Gerechtigkeitsempfinden. Zu sagen, jeder soll da gleich viel kriegen, auch die den ganzen Tag gearbeitet haben und die am Ende dazu kamen. Was ist denn da gerecht, fragen wir uns. Aber die Fülle des Segens der Errettung zum Beispiel gehört dem genauso, der sich auf dem Totenbett bekehrt, wie dem, der sein ganzes Leben lang Jesus nachgefolgt ist, in der Gemeinde gearbeitet hat, vielleicht auch in der Mission war. Aber der kurz vor dem Tod Errettete hatte nie die Freude, das Privileg, dieses Excitement mit Jesus zu gehen und ihn im ganzen Leben durch zu erfahren, wer er ist und ihm dienen zu können. Das hat er verpasst. In Jesu Umfeld gab es viele Gruppen, die mit dem Reich Gottes, dem Königtum Gottes, dem Kommen des Messias, eigentlich die konkrete nationalpolitische Vorstellung hatten. Sie verbanden das mit der Wiederherstellung Israel. Und sogar die Jünger waren diesem Denken verhaftet. Noch kurz vor seiner Himmelfahrt fragten sie ihn, als er sie anwies, auf die Verheißung des Herrn zu warten in Jerusalem, fragten sie: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Immer noch haben sie so gedacht. Und Jesus hatte diese Frage ja immer und ausschließlich mit dem Hinweis beantwortet, dass sein Reich andersartig ist. Dass es die Herrschaft Gottes ist. Das ist das Reich Gottes und nie im Sinne eines Staates. Wirft natürlich interessante Fragen auf, wie man den heutigen Staat Israel im Plan Gottes einordnen soll. Wollen wir uns jetzt aber nicht damit beschäftigen, sondern mit dem, was Reich Gottes, dein Reich komme, für uns persönlich heißt. Ich frage mich, ob wir in unserer Fokussierung, also nicht nur wir als Gemeinde, sondern überhaupt in der Gemeindeszene, ob wir mit unserer Fokussierung auf Gemeinde nicht viel zu viele Gedanken und Energie auf Gemeinde als Struktur setzen. Struktur, Programme, Räume und so weiter und so weiter. Sondern uns mehr mit dem beschäftigen sollten, was Gott ist, was dein Reich komme eigentlich heißt. Vor kurzem erschien ein Buch in Englisch mit einem interessanten Titel. Ich habe es nicht gelesen, aber ich fand den Titel sehr interessant. Er sagt: Kingdom Come, Why We Must Give Up Our Obsession with Fixing the Church and What We Should Do Instead. Warum, also dein Reich komme, warum wir unsere Fixierung, unsere Besessenheit, unsere Fokussierung, die Gemeinde zu reparieren und herzustellen und gut zu gestalten, eigentlich aufgeben sollten und stattdessen was anderes tun sollten. Nämlich Reich Gottes fokussiert, leben und arbeiten. Vielleicht ein Gedanke, den man mal weiterverfolgen kann, was das heißt. Enthält vielleicht einige überdenkenswerte Vorschläge in diesem Buch. Aber das Reich Gottes nimmt in der Lehre Jesu ja wirklich einen ganz, ganz breiten Raum ein. Gemeinde erwähnt Jesus ganze zweimal. Vom Reich Gottes, vom Himmelreich spricht er andauernd, dutzende von Male. Das Himmelreich ist wie, das Himmelreich ist so, wer ins Himmelreich kommen will. Das war sein Thema. Das ist unser Thema, das Reich Gottes komme in dieser Welt. Wir kommen ja oft mit unseren Nöten zum Herrn. Das ist okay, das ist gut, das möchte er auch. Und er versteht das. Aber am besten ist eigentlich diese andere Ausrichtung, nämlich zuerst nach dem Reich Gottes trachten. In Matthäus 6 erzählt er diese Situation, wo Menschen einfach mit ihren Nöten beschäftigt sind. Kleidung, Essen und so weiter. Und er sagt dann im Vers 33, trachte doch zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Ich war selbst gefangen in diesem Denkschema. Es war besonders nach einer Zeit, wo meine Arbeit zu Ende ging, überraschend. Und ich nicht richtig wusste, wie geht es jetzt weiter, wie ist die finanzielle Versorgung. Ich hatte wirkliche Bedenken, würde ich sagen, richtig gehende Angst, aber wirklich, es hat mich nicht losgelassen in den Nächten und im Denken und so weiter. Und eines Morgens war ich im Wald, habe einen Bearwalk gemacht und Gott sprach ganz deutlich zu diesem Vers und sagt: Habe ich nicht gesagt, such zuerst das Reich Gottes und alles andere wird gegeben werden. Und ich musste in meinem Denken wirklich einen kompletten Turnaround machen und sagen: Okay, Herr, ich kümmere mich nicht mehr drum. Es ist deine Sache. Ich kümmere mich nur noch um das, was Reich Gottes Arbeit ist, um den Dienst. Und wisst ihr, was passiert ist? Wir haben in der unmittelbaren Zeit danach Zuwendungen gekriegt von Leuten, die uns noch nie was gegeben hatten. Aus Neuseeland schrieb einer: Ich habe den Eindruck, dass Gott möchte, dass wir euch unsere Lohnsteuerrückzahlung geben. Aus Kanada schrieb jemand: Ich habe den Eindruck, ich soll euch das und das geben. Und Gott hat durch Menschen, die noch nie wirklich mit uns so verbunden waren, unsere Nöte gedeckt. Weil ich diesen mentalen Umkehr gemacht habe und das Reich Gottes an erster Stelle steckte. Das Reich Gottes hat wahrlich eine ganz eigene Dynamik. Dabei ist natürlich wichtig, dass wir nicht die kleinen Dinge missachten, diese alltäglichen Gelegenheiten, Reich Gottes Flair zu verbreiten und wirklich seine Kinder zu sein. Ich habe schon gesagt, durch ein freundliches Wort mit der Frau an der Kasse im Supermarkt. Reich Gottes Flair, freundlich sein. Oder helfendes Einschreiten, wenn ein älterer Mensch über die Straße will und nicht so schnell ist und die Autos anbrausen. Reich Gottes Aktion. Oder unser freudiges Geben für Menschen, die es brauchen. Freigebig austeilen, wir haben es frei erhalten. In Matthäus 13 sagt Jesus, das Himmelreich, und das ist ein Wort, das er oft für das Reich Gottes benutzte, gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Das war auch ein Bild für die Nationen, die kommen. Aus einem Senfkorn. Lass uns doch laufend und reichlich Senfkörner ausstreuen. Diese kleinen Gesten, diese kleinen Worte, diese kleinen Aktionen. Senfkörner des Reiches Gottes, die wachsen, die groß werden, die Reich Gottes zum Blühen bringen und zum Existieren. Das können wir alle jeden Tag tun. Herr Jesus, wir danken dir. Wir preisen dich, dass du der Herr bist und das Reich Gottes aus deiner Kraft heraus wächst und dass dir das Reich Gottes so am Herzen lag, dass du ständig darüber geredet hast und uns aufgetragen hast zu beten, dein Reich komme. Und das wollen wir tun, dein Reich komme, Herr. Ermahne uns und erinnere uns jeden Tag an die Möglichkeiten, die wir haben, dieses Senfkörner auszustreuen durch unser Reden, Tun, durch unsere Einstellung. Und wir bitten dich inständig, Herr, dass dein Reich komme hier bei uns in Bergedorf, an allen Orten, wo wir leben, in Hamburg, ja, in ganz Deutschland und der Welt. Dein Reich komme, Herr. Amen.